Hier bin ich, wie deine Gnade mich fand. Leer. Das ist ja schon ein starkes Wort. Leer. Aber vielleicht beschreibt es so manche Situation. Als wir vor einer Gruppe zusammenstanden, hat der Matthias gebetet und ich finde es sehr eindrücklich, gerade auch wenn man wenn man das anschaut, wie es unseren Geschwister geht in manche Länder, da verblassen doch manche unserer Probleme ganz gewaltig im Gegensatz dazu. Manches, wo wir hier für wichtig und stark und bedenkenswert handelt, das erscheint plötzlich ganz klein. Wie viel mehr müssen diese Geschwister das unterschreiben können? Hier bin ich leer. Hier bin ich und ich weiß nicht, was ich tun kann. Hier bin ich und ich stehe, bei dem Titel unserer Serie zu bleiben, im dunklen Tal. Und ich frage mich, Herr, wo bist du in all meinem Leid? Wo bist du, wenn es mir schlecht geht? Wo bist du, wenn ich verfolgt werde? Und ich strecke mich immer wieder neu aus nach dir und sage, Herr, ich brauche dich jetzt. Diese Leere in mir, all das, was ich nicht leisten kann, was ich nicht geben kann, komm du, fülle du das. Wir haben uns seit mehreren Wochen darüber unterhalten, wie es ist, als Christ im dunklen Tal zu gehen. Haben festgestellt, dass wir diese Realität nicht wegreden können und dürfen. Haben festgestellt, dass es auch nicht reicht, sich nur darauf zu berufen, dass Gott auch Wunder tut, Heilung schenken kann, Leid überwinden kann, sondern dass wir auch mit der Realität umgehen können müssen, dass Gott nicht immer Wunder tut. Dass Leid und Krankheit und Leiden, Schmerz und Probleme einen Teil des Lebens auf dieser Welt darstellen. Und mein Glaube, wenn er denn Bestand haben soll, mit diesen Dingen umgehen werden kann. Ich habe letzte Woche nochmal eine beeindruckende Predigt von Uli Giesekus dazu gehört. Ich fand das toll, dass ich die abends im Internet anhören konnte. Und das ist eigentlich schon Teil der Bekanntmachungen. Aber bevor ich es vergesse, man hat es auch auf der Aufnahme gehört, dass es zeitweise ein bisschen schwer zu verstehen war. Ne, ihr wisst, wir haben eine neue Technik und alles. Und bis das alles eingestellt war. Die Senioren haben zum Teil diese Woche schon eine CD mitgenommen, die wir gemacht haben vom letzten Sonntag, was dazu führt, dass ich euch heute auch keine CD anbieten kann, weil nämlich die alle schon weg sind, die wir gemacht haben. Aber wenn jemand sagt, die Predigt, ich habe nur die Hälfte verstanden letzte Woche und ich würde mir es gerne nochmal anhören, dann können wir dir gerne noch eine CD machen von dieser Predigt. Ich frage einfach mal ganz kurz rum, gibt es da noch Leute? Einfach schön deine Hand heben, wenn du sagst, ich hätte gerne noch eine CD, dann machen wir dir in der nächsten Woche eine. Braucht da irgendjemand nur eine oder seid ihr alle versorgt? 1, 2, okay, 3, gut. Wenn nicht, dann müsst ihr halt noch kommen und euch nachträglich irgendwie melden, aber dann macht mir noch mal ein bisschen was. Ich hoffe, dass ihr mich heute Morgen gut versteht. Wir haben schwer dran gearbeitet. Ich möchte euch heute Morgen ein paar Zeilen lesen von jemand, der sich mit Leiden auskennt. Von Paulus habt ihr letzte Woche schon gehört und eine medizinische Diagnose gehört, die ich sicher nicht so in der Präzision hingebracht hätte, dass der Paulus vielleicht unter einer Trigeminusneuralgie litt. Uli Giesekus hat euch mit hineingenommen in diese Verse aus 2. Korinther 12, wo der Paulus schreibt, wie Gott eben es ablehnt, ihn zu heilen und wie Gott sagt, in deiner Schwachheit bin ich stark. Von diesem Mann, der ganz, ganz viel erlebt hat, möchte ich heute euch ein paar Zeilen lesen über das Leiden. Aber erstmal euch nochmal mit hineinnehmen. Wir reden hier von einem Experten zum Thema Leid. 2. Korinther 12 hat Uli letzten Sonntag schon gelesen. Davor im 2. Korinther 11 schreibt Paulus eine ganze Liste, was ihm schon alles passiert hat. Das heißt, dann geht dann so: Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren und durch Räuber, die mich ausrauben wollten. Gefahr droht mir von meinem eigenen Volk ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten verfolgen sie mich. In der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und aus Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Nur mal so ein kurzer Ausschnitt aus dieser ganzen Liste, die der Paulus bringt und sagt, dieser Mann weiß, von was er redet, wenn er über Leid und Leiden redet. Der hat es mitbekommen und ich weiß nicht, ob es irgendjemand hier im Raum gibt, der an diese Liste rankommen würde. aber ich will das auch gar nicht gegeneinander aufwiegen und gegeneinander messen. Aber von diesem Experten hören wir aus seinem letzten Brief, den er an seinen Zögling Timotheus schreibt, die folgenden Verse. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe im Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Diese Verse schreibt der Paulus, wie gesagt, in seinem letzten Brief, kurz vor Ende seines Lebens aus dem Gefängnis in Rom. Wieder aus dem Leiden. Wieder aus einer scheinbar ausweglosen Situation, aus einer Situation, wo er selbst sich bewusst ist, das ist das Ende. Wo er sich unter Schmerzen und sicher auch unter viel Leiden, schau mal, ich weiß nicht, ob ihr euch die Gefängnis zur damaligen Zeit vorstellen könnt, ne? Aber mit dem heute bemüht man sich ja, ne? Damit es auch ein gewisser Lebensstandard auch im Gefängnis gewahrt wird. Das war damals kein Interesse. Ne? Die hat man halt in irgendein Verlies gesperrt und sie dann sich selber überlassen. Und wenn dann hinterher ein paar weniger noch am Leben waren, war es auch nicht so furchtbar schlimm. Ja? Aus diesem Rattenloch irgendwo in Rom schreibt der Paulus und er redet vom Ende. Er redet von seinem Tod und fast seltsam berührend sind diese Verse. Man könnte fast so den Eindruck haben, der Paulus wünscht sich diesen Tod herbei. Seltsam klingende Botschaft von einem, der so viel durchgemacht hat und immer die Gnade und die Kraft Gottes betont hat. Ist der Paulus am Ende? Sagt er jetzt, ich wünsche mir den Tod, damit endlich das Leiden zu Ende ist? So nach dem Motto, ich gebe auf, mir wäre es lieber, ich würde gar nicht mehr leben, dann wäre wenigstens all das zu Ende. Redet er sich irgendeine Hoffnung ein auf irgendwas nach dem Tod, damit er noch irgendwie die letzten Stunden überbrücken kann? Ich lese mal ein paar Verse weiter hinten weiter. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich aus dem drohenden Tod entrissen. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Ich denke, diese Verse rücken vielleicht das Bild des Paulus schon ein bisschen mehr in die richtige Perspektive. Was Paulus hier schreibt, wenn er vom Tod und vom Ende schreibt und auch von der Hoffnung, die darüber hinausgeht, ist kein sehnsüchtiges Erwarten des Todes, damit das Leiden zu Ende geht, sondern es gibt Ausdruck von einer starken Hoffnung und von einem starken Glauben, der ganz klar diese Perspektive der Ewigkeit mit einbezieht, aber der unter dieser Perspektive der Ewigkeit bereit ist, dann auch das Gegenwärtige zu lesen und zu werten. Paulus sagt nicht, ich möchte das Gegenwärtige, was mir jetzt gerade passiert, so schnell wie möglich vergessen und nur hin in den Himmel. Sondern Paulus sagt, die Hoffnung auf den Himmel, die trägt mich auch durch das, was jetzt gerade passiert. Und was ich weiß, dass nachher kommt, das verändert meine Perspektive auf das, was ich jetzt erlebe. Paulus schaut aus dem Leid der Gegenwart in die Herrlichkeit der Ewigkeit hinein. Und den Blick möchte ich gern mit euch ein bisschen vertiefen. Und deswegen wenden wir uns noch einem zweiten Text zu. Einem Text, der ganz bewusst auch heute am Ende dieser Predigtserie steht. Wir haben diese Predigtserie, vielleicht erinnert euch noch, angefangen mit Offenbarung Kapitel 1. Dem Anfang der Offenbarung, als Johannes Jesus Christus sieht, den auferstandenen Herrn und den König, und diese Botschaft bringt, in allem Leid ist dieser Jesus in Kontrolle und an unserer Seite. Wir lesen heute aus dem Ende der Offenbarung. Die letzte Vision des Johannes aus einem der schönsten Texte der Bibel. Ich habe vor kurzem in Crosswalk die Statistik gemacht mit meinen Crosswalk-Schülern. Es gibt in der Bibel knapp 1900 Kapitel. Und von diesen etwa 1900 Kapiteln gibt es am Anfang zwei, die eine Welt ohne Sünde beschreiben, und am Ende zwei, die eine Welt ohne Sünde beschreiben. Und alles dazwischen beschreibt den Kampf Gottes gegen diese Sünde und seinen Plan für die Rettung der Menschen. Von der Schönheit dieses Endes der Bibel lesen wir. aus Offenbarung Kapitel 21, die ersten 6 Verse. Danach schreibt Johannes in seiner Vision, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ein Blick hinein in die Zukunft, ein Blick hinein zu dem, was Gott für uns bereit hat, jenseits all des Leidens, ein Blick hinein auf das Ende der Bibel, auf das Happy End. Nicht nur der Bibel, sondern der Geschichte und nicht nur der Geschichte im Allgemeinen, sondern meiner persönlichen Geschichte. Weit über das hinaus, was ich heute schon lebe, gibt die Bibel, gibt Gottes Wort mir eine Gewissheit. Auch durch Leid, Schmerz und Krankheit hindurch bringt mich Gott auf jeden Fall zu seinem Happy End. Und es ist kein Hollywood-Happy End. Nicht so irgendein kitschiges Etwas, das ans Ende einer Geschichte angeklebt ist, manchmal mehr oder manchmal weniger echt, aber irgendwie so aus dem Gefühl heraus, da muss es doch was geben, manchmal schon vorahnbar durch alles durch, dass es ja so ausgehen musste, sondern ein echtes Happy End, das alles durchdringt, das alles neu macht. Und ein Happy End, das nicht nur am Ende kommt, sondern das heute schon, naja, seinen Schatten vorauswirft, kann man eigentlich nicht sagen. Das wäre ja gerade das falsche Bild. Vielleicht müssen wir sagen, sein Licht vorauswirft in meine heutige Situation hinein, auch dann, wenn die sich im dunklen Tal befindet. Schauen wir uns dieses Happy End doch mal genauer miteinander an. Was sieht denn der Johannes da? Der Johannes sieht eine Welt, in der alles neu wird und vor allem, in der manches endet. Und das ist eigentlich der erste wichtige Punkt dieses Happy Ends, dass es Dinge gibt, die es nicht mehr gibt in diesem Moment. Und die Liste ist beeindruckend. Es gibt keinen Tod mehr, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wenn wir ganz weit zurückspulen an den Anfang der Geschichte, dort, wo alles begonnen hat, an die Grenze der 2 Kapitel der Bibel, die eine Welt ohne Sünde beschreiben und sehen, wie alles angefangen hat, auch mit dem Dunkel der Welt. Wie die Menschen sich von Gott abgewandt haben und die Sünde in die Welt kam, dann finden wir, dass diese Sünde Konsequenzen hatte. Nicht nur im geistlichen Bereich, dass sie uns von Gott trennt, sondern dass sie ganz klare Konsequenzen auch auf das Leben in dieser Welt hatte. Zum ersten Mal ist plötzlich die Rede vom Tod. Da war vorher nie die Rede. Das Einzige, was es vorher gab, wovon die Rede war, war der Baum des Lebens. Und der stand mitten in dem Garten, wo Gott den Mensch hineingesetzt hatte. Und das darf man auf keinen Fall verwechseln. Dieser Baum des Lebens ist nicht der Baum, von dem Gott den Menschen verboten hatte zu essen. Ja? Gott hat den Menschen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem nicht, nämlich von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja? Der Baum des Lebens steht mitten in diesem Garten und der Baum des Lebens ist frei zugänglich. Und dann kommt die Sünde, dann kommt die Verführung hin, doch das zu tun, was Gott nicht möchte, auch aus eigennützigem Interesse hinaus. Und das Ganze endet damit, dass Gott die Menschen rauswirft aus diesem Garten und seinen Engel davor stehen, dann kommt ein ganz interessanter Satz. Er stellt seinen Engel davor, damit der Mensch nicht auch vom Baum des Lebens isst und damit unsterblich wird. Ja? Gott verbaut dem Menschen in seiner Sünde den Zugang zu diesem Baum des Lebens und plötzlich hören wir zum ersten Mal vom Tod. Und mit dem Tod kommt eine ganze andere Sache, eine ganze Reihe von anderen Sachen hinein. Da kommt Krankheit, da kommt Leid und Schmerzen, da kommt harte Arbeit. Für die Frauen kommt Schmerzen beim Kindergebären. Davon war vorher auch nie die Rede.
eine ganze Reihe von schlimmen Sachen, die da hineinkommen in diese Geschichte, die eigentlich gar nichts zu suchen haben in dieser Schöpfung Gottes, von der er doch gesagt hatte, sie ist gut. Und dann beginnt sich die Geschichte zu entfalten. Die Geschichte, in der Gott einen Plan hat, wie er rettet die Menschen aus allem dem. Die Geschichte, die ihren Höhepunkt findet am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus. Die Geschichte, die enden wird in diesem Happy End und wo all diese üblen Dinge wieder verschwinden werden als Konsequenz des Siegs, den Jesus bereits hatte am Kreuz. Aber die Geschichte, die noch nicht an diesem Ende ist und wo wir heute noch Teil davon sind. Heute stecke ich noch mittendrin. Heute muss ich umgehen mit Tod, mit Schmerz, mit Leid, mit Krankheit, vielleicht auch ganz persönlich in diesem Moment. Aber das Wichtige ist, daran kann ich mich festhalten. Ich weiß bereits, dass alle diese Dinge enden werden. Es wird ein Moment kommen, wo es keinen Tod mehr gibt. Es wird ein Moment kommen, wo es keinen Schmerz mehr gibt. Das ist keine vage Hoffnung, kein schön wäre es wenn, sondern das ist eine absolute Gewissheit, die ich haben kann. Und noch besser, ich werde dabei sein, wenn das alles kommt. Alles Leiden endet, wenn Jesus wiederkommt und alles neu macht. Daran halte ich mich fest. Es gibt ein Ende allen Leids. Am Anfang dieser Liste steht noch ein Punkt, den habe ich noch nicht vorgelesen. Einfach, weil er so schön ist, dass er einen Extrapunkt verliert. Denn bevor es heißt, es wird keinen Tod mehr geben, da heißt es, er, und das ist Gott in diesem Zusammenhang, er wird alle ihre Tränen abwischen. Mich hat dieser Satz unglaublich beeindruckt in diesem Zusammenhang. Klar, es ist beeindruckend zu sehen, es gibt keinen Tod mehr und keinen Schmerz und kein Leid mehr. Aber in dieser ganzen Liste von Tod, Leid und Schmerz, da handelt es sich um konkrete Leiterfahrungen aus meinem Leben und davon abweichend kommen jetzt die Tränen hier rein. Tränen an sich sind ja kein Leid, sondern Tränen sind die Folge meines Leides. Tränen sind mein Umgang mit meinem Leid, ein Stück weit auch Verarbeitung. Man sagt, Tränen können auch sehr heilsam sein, aber Tränen sind das, wie ich darauf reagiere, dass ich durch Leid gehe. Und jetzt könnte es ja eigentlich so rein vom Ergebnis her auch reichen, es wäre absolut genug und umwerfend und genial von unserem Gott, wenn er all die Leideserfahrungen dieses Lebens jetzt beendet. All das, was mir zu schaffen macht, wegnimmt. Dann gäbe es ja auch keinen Grund mehr zu meinen Tränen. Ich denke mir, ich würde wahrscheinlich relativ schnell aufhören zu weinen, wenn erstmal all der Schmerz und all das Leid vorbei wäre. Aber ich finde es so genial zu sehen, wie Gott hier persönlich einen Schritt weitergeht. Wie er einen Schritt auf mich als Mensch zugeht, der so viel Leid erlebt hat, und wie Gott selbst herkommt, um meine Tränen abzuwischen. Gott interessiert das, was ich fühle. Er kennt die Folgen meines Leidens, er kennt das, was das in mir auslöst, er kennt die Gefühle, er kennt die Fragen und er kennt die Zweifel und er sagt nicht einfach, guck, jetzt habe ich alles abgestellt, jetzt wird schon alles irgendwie wieder werden. Sondern Gott geht auf mich in meinen Fragen, in meiner Verzweiflung, in meinem Leid ein und er selbst kommt als Tröster zu mir. Und es gibt kaum eine zärtlichere Bewegung wie die dieses Gottes, der herkommt und die Träne abwischt. Das ist unser Gott. Gott wischt die Tränen ab. Was ich heute leide, ist Gott nicht egal, kommt als Zusammenfassung kommt rein. Gott kümmert sich um die Folgen meines Leides. Auch die sind Gott nicht egal. Und dann kommt ein dritter Punkt in dem, was der Johannes sieht. Wenn vorher ganz stark der Fokus auf das war, was nicht mehr existiert, naja gut, das ist ja nicht alles, sonst wäre ja bloß eine große Leere da. Das Geniale ist, dass ja Gott diese Leere jetzt füllt mit was Neuem. Die zentralen Inhalte dieses Bildes, das der Johannes sieht über das Happy End der Geschichte, sind ja das, was Gott in an Neuem hineinlegt. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, Gott, wird immer bei ihnen sein. Und ein paar Verse weiter, dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Gott nimmt nicht nur Dinge raus aus unserer jetzigen Lebenswirklichkeit, sondern er schenkt was Neues hinein. Eine ständige, eine ungefilterte, eine absolut uneingeschränkte Gegenwart Gottes bei den Menschen. Ein direkter Zugang zu allem, was ich brauche. Ein Gott, zu dem ich kommen kann. Und er sagt, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt jetzt was, wenn du Durst hast, dann komm einfach und nimm aus der Fülle. Ungefilterte, uneingeschränkte Herrlichkeit. Wo vorher Leid war, heißt der Satz, der hier reingehört, ist dann nur noch Gottes uneingeschränkte Gegenwart. Es gibt nichts mehr, was mich abhält von ihm. Es gibt nichts mehr, was diese Freude der Gemeinschaft mit meinem Herrn trüben könnte. Es gibt nur noch das pure Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Alles wird neu. Das ist das Happy End, das in das Johannes hineinblickt. Das ist das Happy End, das uns Menschen auch wieder zurücktransportiert zu dem, wie Gott sich am Anfang alles vorgestellt hat. Wenn wir wieder zurückspulen und den Menschen im Garten sehen, dann sehen wir, einer der beeindruckendsten Momente dieses Gartens liegt darin, dass Gott jeden Tag kommt und seinen Freund, den Mensch, zu besuchen. Dafür hat er ihn geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und dann wendet der Mensch sich ab von Gott. Und dann haben wir dieses ganze Problem mit Sünde und Trennung von Gott und dem Vorhang zwischen Gott und den Menschen, den Vorhang, den Jesus Christus zerreißt. Wir haben jetzt wieder Zugang zu ihm durch Jesus Christus. Aber dieser Zugang heute, er ist, so frei er ist, doch auch durch uns selber immer wieder eingeschränkt. Dadurch, dass wir es nicht sehen und deswegen so manche Zweifel in uns kommen. Naja, ihr wisst ja schon, ich glaube nur, was ich sehe und so, ne? Und das sehe ich halt nicht. Dadurch, dass ich mir dann manche Fragen stelle darüber, dass ich mir immer wieder auch vom Feind einreden lasse, ich könnte so jetzt nicht kommen zu ihm. Dadurch, dass mein Leben so voll ist mit Dingen, die mich ablenken von ihm. Und dazu gehört auch das Leid und der Schmerz und all diese Erfahrungen. Aber eines Tages hört auch das auf. Eines Tages werde ich ihn sehen. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Dann gibt es keine Fragen mehr. Dann kann ich wirklich und nicht nur geistig hineinspazieren in das Heiligtum Gottes und dort sein in seiner Gegenwart. Mein Leben wird erfüllt sein von dem Leuchten seiner Herrlichkeit. Und all das, was mich heute noch abdrängt von ihm und was mich immer wieder stört in dem Blick auf ihn, das wird es dort nicht mehr geben. Mittendrin in diesem wunderbaren Bild kommt die Anweisung an den Johannes, der das schreibt. Eigentlich seltsam, dass Johannes es unterbricht, diese herrliche Beschreibung, die dann noch weitergeht über zwei Kapitel, unterbricht sozusagen mit einer Regieanweisung. Und der auf dem Thron saß, sagt, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Diese Regieanweisung ist für dich und mich heute. Warum sonst soll der Johannes aufschreiben, dass ihm jemand gesagt hat, er soll das aufschreiben? Das sehen wir ja, dass er es aufgeschrieben hat, oder? Aber dieser Satz ist zentral und wichtig zu diesem ganzen Bild. Schreibe diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Wie viele Filme sehen wir, wo es zwar ein Happy End gibt, aber dieses Happy End so fast in das Reich des Märchenhaftens hineinkommt. Wo wir vor dem Fernseher sitzen und uns sagen, wie schön wäre es, wenn es im Leben auch so wäre. Und unausgesprochen bleibt der Zusatz, aber leider ist es ja nicht so im Leben. Wo diese alles nur schöne Träume sind, die wie Seifenblasen zerplatzen, sobald ich den Fernseher ausmache und wieder zurück bin im wirklichen Leben, wo es so oft kein Happy End gibt. Dieses Happy End ist keine Seifenblase. Dieses Happy End und dieses Bild, das in das unser Johannes schon hineinblieben lässt, diese Hoffnung, die den Paulus im Gefängnis trägt, sie ist wahr und zuverlässig. Zurück in Rom im Gefängnis sitzt ein Mann, der weiß, dass er am Ende seines Lebens steht. Sozusagen am Höhepunkt all seines Leides und seines Schmerzens. All dessen, was ihn betrübt in diesem Leben. Aber durch die Gitterstäbe seines Gefängnisses hindurch, durch das, was ihn einschränkt und zurückhält, durch das, was ihm zu schaffen macht und ihn quält, sieht dieser Mann weiter. Er sieht hinein in eine Zukunft, die seine Perspektive auf die Gegenwart ändert. Er sieht hinein in eine Zukunft, die nicht nur ein frommer Traum ist, sondern die Realität wird, die Gewissheit ist. Und dieser Paulus weiß, das Leiden, in dem ich heute bin, es wird ein Ende haben. Und Gott macht alles neu. Die Gewissheit wünsche ich dir und mir. Mögen Gefängnismauern da sein, mag das Leid und der Schmerz uns noch so sehr bedrängen, lasst uns nie dieses feste Wissen aufgeben. Unser Gott macht alles neu und unser Leid hat ein Ende, wenn Gott kommt und selbst unsere Tränen abwischt. Mein Leben hat ein Happy End. Herr, ich danke dir dafür. Das ist so genial, das heute schon wissen zu dürfen. Auch wenn ich im dunklen Tal bin, weiß ich eins. Sollte selbst dieses dunkle Tal in diesem Leben nicht mehr enden, ich komme auf jeden Fall in dein Licht. Egal, wie schmerzhaft es mir hier geht, egal, wie viel Leid ich habe, egal, wie viele Probleme und Sorgen mich bedrängen, ich halte mich daran fest. Du bist der Gott, der in Kontrolle ist. Du bist der Gott, dessen Plan Wirklichkeit wird. Im Vertrauen auf dich kann ich auch durchs dunkle Tal gehen, weil ich heute schon weiß, was am Ende dieses Tales liegt. Und ich danke dir heute schon dafür und ich preise dich. Und wenn heute noch manche Träne rollt, so freue ich mich heute schon persönlich auf den Moment, wenn du zu mir kommen wirst und mir liebevoll, wie es liebevoller nimmer geht, meine Träne abwürgen wirst. Danke, Vater, für deine uneingeschränkte Liebe. Amen.